auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Sag ich herzlich willkommen, Andreas Radbruch. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Das ist mein Vergnügen.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Immunologe und waren von 1996 bis 2023 wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums. Von 2009 bis 2010 waren Sie Präsident der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, von 2016 bis 2021 Präsident der European Federation of Immunological Societies, also wahrscheinlich das europäische Dependant dazu. In einer Stellungnahme für den Deutschen Bundestag, die ich gelesen habe, schreiben Sie von sich selber: Ich bin ein Immunologe, der sich seit 40 Jahren mit der Reaktion des Immunsystems auf Impfstoffe und Krankheitserreger befasst. Das ist eine lange Zeit, das sind 4 Jahrzehnte. Und ich würde gerne mit Ihnen über unser Immunsystem sprechen und auch das, was Sie gerade hier selber von sich gesagt haben über Impfstoffe und Krankheitserreger, schon anlässlich der letzten 4 Jahre des Corona-Geschehens, weil plötzlich Immunologie, Viren, Impfstoffe in aller Munde waren. Auch Leute, die sich vorher nicht dafür interessiert haben, waren nun mit Begriffen konfrontiert, genesen sein, immun sein, was bedeutet das? Dazu würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Bevor wir das machen, wie würden Sie jetzt einem Laien erklären, was ein Immunologe wie Sie untersucht? Womit beschäftigen Sie sich seit 40 Jahren? Für mich verständlich erklärt.
Das ist eigentlich ganz einfach. Die Virologen beschäftigen sich mit den Viren und die Immunologen beschäftigen sich mit der Reaktion der Menschen auf die Viren. Ja, also wie gehen wir mit den Viren um? Wie schaffen wir es, dass wir immun werden gegen die Viren und ihnen nicht zum Opfer fallen?
Mhm. Und also ich habe jetzt über die letzten 4,5 Jahre gelernt, es ist relativ komplex, dieses Immunsystem. Und generell gesprochen, was oder welche Wege wählt jetzt unser Immunsystem, wenn es darum geht, ein Pathogen, ein Erreger, mit dem, ich werde jetzt nicht immer gleich sagen bekämpfen, es klingt immer so kriegerisch, aber es wird oft so gewordet. Wie reagiert das Immunsystem darauf? Welche Wege gibt es?
Ja, in Wirklichkeit bekämpfen ist auch tatsächlich ein zu martialischer Ausdruck. In Wirklichkeit passt sich das Immunsystem an die Umgebung an. Und wir nennen es deshalb auch das adaptive Immunsystem, also das anpassungsfähige Immunsystem. Ja. Und das hat im Prinzip eine ganze Reihe Komponenten, die aus verschiedenen Zellen bestehen, die unterschiedliche Spezialisierungen haben. Die B-Lymphozyten, die Antikörper machen, und die T-Lymphozyten, die Immunreaktionen kontrollieren, aber die auch virusinfizierte Zellen abtöten. Und diese Lymphozyten-Typen brauchen auch noch Zellen des sogenannten angeborenen Immunsystems. Das sind die Fresszellen, die Granulozyten und die Lymphozyten des angeborenen Immunsystems, die ihnen sozusagen die Alarm schlagen. Das sind die Zellen, die gefährlich von ungefährlich unterscheiden können. Und wenn es gefährliche Erreger gibt, an die das Immunsystem noch nicht angepasst ist, dann eine Immunreaktion auslösen, die uns eben diese spezielle Immunität gibt gegen diesen speziellen Virus, der uns da bedroht.
Und jetzt im Sinne, bei Corona haben wir von einem Atemwegserreger gesprochen oder wurde davon gesprochen. Das heißt, ein Atemwegserreger, der kommt ja zu mir nicht über die Blutbahn, sondern den atme ich in irgendeiner Form ein. Und wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es sozusagen eine Immunität im Körper, aber es gibt auch eine Immunität in den Schleimhäuten.
Ist das richtig? Auf der Schleimhäute.
Auf der Schleimhäute.
Ja, also das ist ja eins von den großen Missverständnissen gewesen in der Pandemie. In vielen Veröffentlichungen, sogar wissenschaftlichen Veröffentlichungen, wurde großen Wert darauf gelegt, ob wir Antikörper machen, die man neutralisierend nennt, weil sie verhindern, dass das Virus an die Zielzellen andocken kann. Mhm. Die Antikörper wurden im Blut nachgewiesen, und wenn eine Variante des Virus nicht mehr neutralisiert wurde von diesen Antikörpern, dann sprach man von Immunfluchtvarianten. Das ist immunologisch vollkommener Quatsch, weil eigentlich die Antikörper noch ganz andere Funktionen haben. Zum Beispiel kann man sich leicht vorstellen, dass die Antikörper, die ja immer zwei Bindungsstellen haben übrigens, das muss man sich einfach nochmal vor Augen führen, warum haben die eigentlich mindestens zwei Bindungsstellen? Und der Grund ist, die einfachste Funktion ist, dass sie das Antigen verklumpen. Und dann können nicht mehr 100 Viren jede eine einzelne Zelle infizieren, sondern höchstens der ganze Klumpen noch eine Zelle. Aber wahrscheinlich wird er so aufgenommen von einer Fresszelle als Klumpen und sofort verdaut. Denn die Antikörperschwänze enthalten Signale, die von Rezeptoren auf den Fresszellen erkannt werden und die sie dazu bringen, das jetzt zu futtern, was da durch Antikörper markiert ist. Dann können die Antikörper aber auch noch das sogenannte Komplementsystem aktivieren und wenn sie an Zellen binden, diese Zellen dadurch lysieren und so weiter. Die Antikörper können vielerweise uns schützen. Die neutralisierenden Antikörper sind eigentlich nur wichtig, wenn sie auf den Schleimhäuten drauf sind. Und komischerweise gibt es vielleicht nur ein Dutzend wissenschaftliche Veröffentlichungen unter den Hunderttausenden in der Pandemie, die sich ernsthaft damit beschäftigen, wie kann man diese Antikörper auf den Schleimhäuten tatsächlich nachweisen, wie lange sind sie da, warum verschwinden sie so schnell wieder. Und der Grund ist, dass sie erstmal auf die Schleimhäute kommen müssen. Und das heißt, sie müssen aus dem Körperinneren, aus dem Blut, durch die Zellschicht, die uns von der Umwelt abtrennt, die Epithelzellschicht, müssen sie durchtransportiert werden. Und dafür gibt es spezielle Transportmechanismen, die man nicht so gut versteht. Und warum die nur eigentlich kurze Zeit aktiv sind und dann die Antikörper gar nicht mehr nach draußen transportieren oder ob es doch irgendwelche Signale gibt, mit denen man das erreichen kann, dass sie auf Dauer nach draußen transportiert werden, die Antikörper, das ist alles noch ziemlich unklar.
Mhm. Und das ist ja auch diese, wenn ich richtig verstehe, diese T-Zell-Immunität, von der gesprochen wurde, aber die sozusagen schwieriger messbar ist, diese gerade.
Die T-Zell-Immunität ist ja die, die dazu führt, dass einmal dieser Immunschutz sehr lange dauert, denn die T-Zellen, es gibt bestimmte T-Zellen, die sogenannten Helferzellen, die ohne die gibt es kein immunologisches Gedächtnis. Das heißt, man verliert seinen Impfschutz sehr schnell wieder. Aber solche Zellen hatten wir alle vorher schon und das kann ich gleich erklären, warum. Mhm. Und dann gibt es einen zweiten Typ von T-Zellen, das sind die T-Zellen, die die virusinfizierten Zellen gezielt abtöten, um so zu verhindern, dass das Virus sich ausreifen kann und weitere Zellen infizieren kann. Mhm. Das sind die zytotoxischen oder die zelllysierenden T-Zellen. Und diese beiden Funktionen sozusagen sind die zweite und dritte Linie der Verteidigung durch das adaptive Immunsystem. Und die sozusagen schützen uns vor schwerer Erkrankung und Tod.
Mhm. Und in diesem Zusammenhang, wie definiert sich jetzt der Begriff der Immun, also wenn ich immun bin? Ich würde sagen, ich bin gegen Corona immun. Was muss ich haben, damit man das so sagen könnte? Und was bedeutet das eigentlich, immun zu sein?
Ja, das Einfachste ist, der erste Nobelpreis für Medizin wurde an Emil von Behring verliehen, dafür, dass er nachgewiesen hat, zusammen mit seinem japanischen Kollegen Kitasato, dass man mit dem Serum von Kaninchen, die man gegen Tetanus geimpft hatte, konnte man andere Kaninchen davor schützen, an Tetanus zu erkranken. Also es war etwas, was keine Zellen hatte und das nannte man damals Antitoxine. 1901 wurde dieser erste Nobelpreis verliehen und heute nennen wir es Antikörper. Und also die Antikörper im Serum sind schon mal ein sehr gutes Merkmal für eine, wir nennen es humorale Immunität, von Humus gleich Körpersaft. Mhm. Also in den Körperflüssigkeiten Lymphe und Blut zu finden. Das ist die Antikörper vermittelte Immunität und die T-Zell-Immunität, das sind Zellen, die im Blut schwimmen, die naiven Lymphozyten sind eigentlich nicht so sehr langlebig, aber diese wir nennen sie Gedächtnislymphozyten, die sind sehr langlebig und die können uns ein Leben lang begleiten. Das hat Fälle gegeben, wo über 90-Jährige an einer Grippeepidemie nicht krank geworden sind und man hat dann festgestellt, die haben immer noch die Zellen im Blut gehabt, die sie vor 90 Jahren als Kind entwickelt haben, als sie mit der gleichen Influenza-Variante infiziert waren.
Und jetzt sprechen Sie auch schon an, Immunität kann man sozusagen durch die Krankheit, durch das Durchmachen der Krankheit erwerben, man kann sie auch durch einen Impfstoff erwerben.
Ja, sie wird normalerweise durch die Krankheit erworben. Wir wissen, dass zum Beispiel bei Masern, Mumps und Röteln, diese Infektion extrem wirkungsvoll, dieses immunologische Gedächtnis oder diese Langzeitimmunität vermitteln. Inzwischen auch für SARS-CoV, den ursprünglichen Coronavirus-Erreger SARS-CoV-1, der 2003 sozusagen die Menschen infiziert hat und von dem wir heute, 2020 wurde nochmal Blut genommen von Leuten, die infiziert waren und 17 Jahre später hatten die noch die gleichen Antikörperkonzentrationen im Blut wie ein Jahr nach der Infektion. Also eine extrem stabile Gedächtnislage. Die Impfstoffe versuchen ja nur, diese Infektion zu imitieren. Mhm. Und das gelingt manchmal besser und manchmal nicht so gut, weil ja im Prinzip das kleine Geheimnis bei der Impfstoffherstellung ja ist, wie alarmiert man das Immunsystem. Ja? Und die Alarmstoffe, die das Virus natürlicherweise bei sich trägt, weil es von dem angeborenen Immunsystem als Virus erkannt wird, ja, nicht welches Virus, aber das ist ein Virus, da müssen wir jetzt was machen, diese Alarmstoffe oder andere, aber man muss dem Impfstoff Alarmstoffe beigeben, die das angeborene Immunsystem aktivieren. Und bei den Messenger-RNA-Impfstoffen ist das die RNA selbst, ja, die so potenter Alarmstoff ist, dass der Durchbruch der Messenger-RNA-Impfstoffe eigentlich erst kam, als man lernte, die Messenger-RNA zu entgiften durch bestimmte Veränderungen, für die vor einem Jahr der Nobelpreis an Katalin Karikó vergeben wurde. Hm.
Bevor wir jetzt schon zu den mRNA-Impfstoffen kommen, würde ich gerne die Pandemiepolitik mal von Anfang aufrollen sozusagen. Und würde Sie generell erstmal zu einer Einschätzung, die jetzt nicht Immunologie ist, fragen, aber sozusagen was ganz offensichtlich war oder viel wiederholt wurde, war in der Pandemiepolitik, die Wissenschaft ist sich einig, sozusagen das ist eigentlich Konsens. Aber es gab auch kritische Stimmen, inwiefern hat sich die Politik sozusagen breit aufgestellt beraten lassen. Und da würde ich Sie gerne mal fragen, wie haben Sie jetzt, die Wissenschaft gibt es ja sowieso in dem Sinne nicht, aber wie hat sich Wissenschaft in Zeiten des Corona-Geschehens und Pandemiepolitik, wie war das Verhältnis, wie haben Sie das erlebt?
Ja, ich selber bin ja öffentlich sichtbar geworden erst, als es zu dieser dramatischen Fehlentscheidung kam, Genesenen die Immunität abzusprechen, nach relativ kurzer Zeit. Das war kurz nachdem ich in der Zeitschrift Nature, die, glaube ich, selbst Politiker lesen, begründet in einem kurzen, allgemeinverständlichen Aufsatz die Paper besprochen hatte, in denen gezeigt worden war, dass es sehr viel länger dauern wird. Mhm. Ich muss sagen, ich habe die Wissenschaft als nicht gut aufgestellt erlebt. Ja. Und ich war in mehreren wissenschaftlichen Akademien tätig. Die haben sich versucht, sozusagen da so ein bisschen um eine fachinterne Diskussion herumzudrücken und haben stattdessen gewisse Protagonisten zu Wort kommen lassen, die etwas gesagt haben, was man vielleicht auch gerne hören wollte. Ja. Und die anderen mussten sich irgendwie auf anderen Kanälen zu Wort melden. Ich denke, es wäre klug, zumindest sich mal Gegenargumente anzuhören, bevor man sozusagen einfach sagt, das ist alles nicht so. Und dann ist es auch noch die Frage, also sehr überraschend für mich war, dass ich zu der Zeit auf europäischer Ebene sozusagen organisatorisch für die Immunologen tätig war. Und auf europäischer Ebene ist überhaupt gar nichts passiert. Ja, das war also das allergrößte Überraschung meinerseits, dass Europa in der Pandemie eigentlich nicht als Europa funktioniert hat, sondern in Kleinstparzellen zerfallen ist. Ja, noch nicht mal Länder, sondern Bundesländer, Städte, Gemeinden, wie auch immer. Statt sozusagen auch auf politischer, administrativer Ebene einheitlich vorzugehen und sich vielleicht erstmal schlau zu machen, bevor man Maßnahmen anordnet.
Also es gab europaweit keinen Austausch unter den Immunologen zur Thematik?
Auch unter den Immunologen schon, aha. Ja. Aber nicht mit den, wir sind zum Beispiel, wir haben eine sogenannte Task Force zur Vaccination, zur Impfung gehabt, die von einem Engländer geleitet wurde, ja, und wo aus 17 verschiedenen Ländern Fachleute drin waren. Wir haben das aufgeschrieben, wie wir denken, dass das am geschicktesten wäre mit der Impferei, und haben das an die zuständigen EU-Stellen geschickt, und es wurde einfach nicht zur Kenntnis genommen, es wurde in die Schublade gelegt. Das war schon etwas überraschend. Ja. Und dann war es eigentlich erst bis zu dieser Anhörung im Bundestag, wo ich dann mal aufgeschrieben habe, wie aus meiner Sicht die wissenschaftliche Lage ist, und das dann da auch vertreten habe als externer Experte, waren diese Argumente, die ich vorgebracht hatte, die waren kein Allgemeingut, leider. Ja. Kann man auch ein bisschen verstehen, es ist ja ein Problem, dass 2019 gab es das Wort Covid-19 noch gar nicht. Wenn man das in die Suchmaschinen eingibt, dann stellt man fest, dass seitdem 300.000 Veröffentlichungen zum Thema Covid-19 erschienen sind. Wer kann da den Überblick behalten und die Spreu vom Weizen trennen? Ist nicht so ganz einfach, aber gerade das müsste man eigentlich versuchen zu leisten in der wissenschaftlichen Gemeinschaft.
Aber wenn ich dann, ist es dann auch so, dass die Bundesregierung oder ein Ministerium nie auf jetzt die Immunologen oder die Immunologische Gesellschaft zugekommen ist und gesagt hat, wir brauchen jetzt mal euer Statement zu immunologischen Fakten rund um Corona und die Impfung?
Ja, das ist wohl passiert, das weiß ich nicht. Ja, ich weiß, nach meiner Zeit in dieser Gesellschaft, in der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Mhm. Aber zum einen war es wohl so, dass die deutschen Gesellschaften für Immunologie und Virologie nicht zusammengefunden haben. Mhm. Und zum anderen, dass auch innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Immunologie dann die dort gerade aktiven Funktionäre sozusagen dann ihre Meinung gesagt haben, ja, und nicht eine breite Diskussion, es nicht zu einer breiten Diskussion gekommen ist, ja, und ich denke, aus der breiten Diskussion hätte man viel lernen können und vielleicht doch, man wäre vielleicht doch mit etwas gleichförmigeren Statements und Empfehlungen rausgekommen.
Mhm. Und haben Sie eine Vermutung, warum eigentlich so früh der Debattenraum so angeheizt war, so schwierig war zu sagen, der eine hat die Meinung, der andere vertritt auch eine begründete andere Meinung, aber es wirkte auf mich sehr schnell sehr eng und ja. Ausreißer im Minimalsten mussten sie schon eigentlich Angst davor haben, ihren Job zu verlieren vielleicht oder wenigstens einen schlimmen Artikel oder ich erinnere mich an Herrn Streeck, sozusagen dem seinen Mord vorgeworfen wurde oder Leuten, die dachten, hey, vielleicht sollten wir die Kinder außen vor lassen, denen wurde, also es war so schnell, so unsachlich. Und vielleicht haben Sie es auch so wahrgenommen und warum eigentlich?
Also ich habe das nur beobachtet, dass in den Kreisen der Virologen da sehr persönlich vorgegangen wurde. Mhm. Das fand ich sehr unangenehm. Das hat es bei den Immunologen eigentlich nicht gegeben, ja, wenn ich das richtig sehe. Wir haben dann immer noch uns gegenseitig angerufen und gesagt, Herr, hör mal hier, da gibt es doch die Veröffentlichung, lies mal nach. Ja. Mhm. Und ich denke, das war doch ein sehr viel höflicherer Umgang miteinander unter den Immunologen. Aber ich denke, es kommt ja auch vielleicht ein bisschen darauf an, wie man sozusagen in den Wald reinruft. Mhm. Denn tatsächlich ist es ja so, dass für die Politiker zunächst mal Institutionen wichtig sind, die zu ihnen sozusagen letzten Endes gehören. Und dann ist es so, dass ich davon ausgehe, dass zum Beispiel die Experten am Robert-Koch-Institut und am Paul-Ehrlich-Institut sehr genau wussten, was eigentlich Sache war und auch, glaube ich, in vielen Fällen sehr gute Ratschläge gegeben haben. Die wurden dann aber nicht angenommen, ja, und die wurden einfach überritten, aus welchen Gründen auch immer, politisch sozusagen dann dieser Expertenrat nicht beachtet wurde, ja, und dann, ich habe als Freelancer sozusagen, konnte dann mich einfach so äußern, öffentlich auch, ohne dass ich irgendwas befürchten musste. Auch wegen meines Alters, ja, aber das sozusagen, ich glaube, es gab schon mehr gute Ratschläge als angenommen wurden.
Das zeigen auch, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, das zeigen auch die RKI-Protokolle, die wir jetzt haben in unseren Händen, dass die Fachleute im RKI selber sozusagen Zweifel hatten an gewissen Maßnahmen. Ja. Die wussten nicht, oh, Schulschließung, schwierig, FFP2-Maske für alle, eigentlich keine gute Idee, Laien sollten es nicht machen, das steht da alles drin.
Ja, ich habe einen großen Respekt vor den Kollegen am Robert-Koch-Institut, die haben da wirklich extrem gut gearbeitet eigentlich, ja. Aber als eine Behörde sozusagen, die nachgeordnet ist, konnte die Politik eben den Rat annehmen oder nicht und hat ihn dann eben in vielen Fällen dann einfach auch nicht angenommen.
Ne? Dann würde ich gerne mit Ihnen, bevor wir zu den Impfungen gehen, ich habe Sie eigentlich über Ihre Statements zu Boostern kennengelernt sozusagen, aber ich würde gerne nochmal ganz an den Anfang gehen. Und zwar erinnere ich mich selber an ein Gespräch mit einem Medizinprofessor, einem Befreundeten, der sagte zu mir, Bastian, als ich hörte, wir sind immunologisch naiv gegenüber Corona, da habe ich Angst bekommen. Und das ist ja eigentlich auch der Startschuss dieser ganzen Pandemiepolitik, die verkündet wurde, war ja immer, es ist ein komplett neues Virus. Wir können alle betroffen sein. Keiner ist geschützt, gab es auch als Aussage. Hatten Sie das auch gedacht am Anfang? Und ab wann dachten Sie vielleicht, wenn es dann so ist, es ist gar nicht so neuartig und wir sind nicht immunologisch naiv?
Ja, es kam ja sehr schnell die Arbeit raus von der Arbeitsgruppe um Andreas Thiel von der Charité, ehemaliger Doktorand von mir. Die haben gezeigt, dass sehr viele Menschen im Blut T-Lymphozyten haben, die SARS-CoV-2 erkannt haben. Das wurde von der amerikanischen Gruppe sofort bestätigt. Wir haben später nochmal nachgeschaut, bei den Leuten im Knochenmark findet man sogar bei allen Leuten sehr, sehr gut funktionierende Gedächtnis-T-Lymphozyten gegen SARS-CoV-2, bevor sie jeweils infiziert waren oder geimpft waren. Also das haben sie vorher schon gehabt. Und diese Immunität beruht darauf, dass die T-Lymphozyten nicht das ganze Virus erkennen und auch nicht die ganzen Proteine von dem Virus, sondern nur kleine Fragmente. Und diese kleinen Fragmente müssen auf bestimmten körpereigenen Proteinen ihnen gezeigt werden. Und wenn sie die erkennen, sozusagen, dann reagieren sie. Und diese kleinen Peptide, da gibt es viele Coronaviren, die sehr ähnliche, wenn nicht die gleichen Peptide haben. Und wahrscheinlich sind diese T-Lymphozyten, Gedächtnislymphozyten, die man da hatte, sind letzten Endes eine Immunität, die wir über andere Coronavirus-Infektionen schon lange vorher aufgebaut hatten. So wie das bei Influenza auch ist, wo es eigentlich immer T-Zellen gibt, die jede neue Variante auch erkennen von dem Influenza-Virus. Da sind wir niemals naiv. Wer naiv sein kann, sind kleine Kinder. Ja. Und die aber haben nun am allerwenigsten Probleme mit diesen Coronaviren und können da sehr gut, eine sehr gute Immunität sehr schnell aufbauen. Hm. War ja gerade typisch, dass die alten Menschen gefährdet waren und nicht die jungen Menschen.
Genau. Das heißt also, der fachkundige Immunologe konnte oder andere konnten relativ früh wissen, wir sind nicht immunologisch naiv, sondern es gibt eine Grundimmunität, eine Kreuzimmunität zu anderen vorhergehenden Coronaviren, die uns schon ansatzweise schützt.
Ja, genau. Also auf der Seite dieser T-Lymphozyten, Gedächtnis-T-Lymphozyten, die Antikörper, haben ja auch Antikörper gegen Coronaviren im Blut, die waren tatsächlich aber so, dass sie eben, das war diese Fixierung auf die neutralisierenden Antikörper, die meines Erachtens eine Fehlentwicklung in der Wissenschaft war, dass man nur das geglaubt hat, nur nach neutralisierenden Antikörper im Blut geguckt hat und nicht gesagt hat, welche Antikörper gibt es überhaupt im Blut gegen Coronaviren. Und das steht auch ein bisschen noch aus. Und das steht auch ein bisschen, das ist ja der Grund, warum alle diese Varianten, keine Variante von SARS-CoV-2 hat uns entkommt komplett unserem Immunsystem. Ja. Also sind alle eigentlich abgedeckt.
Mhm. Ich würde mal weitergehen. Ja, jetzt die Pandemiepolitik Schritt voran. Und irgendwann relativ früh, ich habe sogar noch mal nachgeguckt, kam eigentlich ins Spiel die Idee oder die Ankündigung, dass erst alle Menschen geimpft sein müssen, damit die Pandemie endet. Und der Immunologe, also ich habe mal nachgeguckt, ich glaube sogar im April 2020 schon oder früher, gab es sozusagen diese Verkündungen. Und der Immunologe in Ihnen, wenn der jetzt hört, wir müssen jeden Menschen impfen, damit die Pandemie endet, ist das immunologisch nachvollziehbar oder nicht?
Also bei Atemwegsinfektionen ist es extrem schwierig, auf Dauer eine sterile Immunität hinzubekommen. Also das heißt, die Schleimhäute davor zu schützen, dass die Viren an die Zellen der Schleimhäute andocken. Dafür müssen ja diese Antikörper in den Schleim kommen. Und da gibt es diese komplizierten Transportmechanismen, die schlecht verstanden sind. Mhm. Und es gibt ganz viele Atemwegs Infektion, bei der auch das Virus selbst keine sterile Immunität auf Dauer erzeugt. Immer so für eine gewisse Zeit. Ja, solange die Infektion wirklich dauert, kann das ja sein. Aber spätestens nach einem halben Jahr ist das dann, oder einem Jahr ist das dann auch wieder vorbei mit diesem Schutz. Und diese Hoffnung, diese Utopie der sterilen Immunität gegen SARS-CoV-2, die dann auch noch gefüttert wurde mit Daten über Antikörper des Blutes, die nichts damit zu tun haben, wie die Antikörper auf den Schleimhäuten, wie stabil die exprimiert werden. Mhm. Und dann auch noch mit der Angst davor, dass Varianten jetzt schlechter gebunden werden von diesen Antikörpern. Das war eine Melange, die gegen jede immunologische Erfahrung eigentlich sprach. Denn wir wissen, nur um ein Beispiel zu geben, wir wissen, dass das Immunsystem so raffiniert ist, dass bei dieser Immunreaktion in immer wiederholten Zyklen in den Lymphknoten, die Zellen, die die Antikörper machen, die Gene für ihre Antikörper mit großer Geschwindigkeit verändern und dann werden, und zwar zufällig, und dann werden immer neue Varianten gebildet, auch von den Zellen des Immunsystems. Und nur die, die besonders gut an das Antigen binden, bleiben, die dürfen überleben. Und das führt dazu, wenn immer weniger Antigen da ist, dass die Antikörper immer besser binden müssen, damit überhaupt die Zellen noch ein Überlebenssignal bekommen. Und das heißt, dass sie am Ende mit so einer wahnsinnigen Kraft an das Antigen binden, dass wenn das Antigen sich dann leicht verändert, das macht keinen Unterschied. Ja. Das heißt, diese breite Immunität, nennen wir das in der Immunologie, gegen Varianten, die es vielleicht noch gar nicht gibt, die erst kommen. Ja. Mhm. Das ist eine von diesen Grundeigenschaften von dem Immunsystem. Und die Leute haben nur geguckt, dass es immer weniger Antikörper werden. Ja, es werden 10-mal weniger Antikörper im Verlauf eines halben Jahres. Aber sie sind 10 bis 100-mal besser als ganz am Anfang. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, wie nachhaltig das Immunsystem arbeitet. Die Zellen, die Antikörper sezernieren ja, das sind kleine Proteinfabriken, die sezernieren mehrere tausend Antikörpermoleküle pro Sekunde. Mhm. Das sind kleine Drüsenzellen sozusagen und die brauchen viel Energie. Ja, und der Körper kann sich das gar nicht leisten, gegen viele Krankheitserreger, jetzt jeweils viele Plasmazellen, so heißen die, ja, zu haben, sondern er muss mit möglichst wenig Plasmazellen möglichst effizient arbeiten, nachhaltig arbeiten. Und das macht das System in einer evolutionär beeindruckenden Weise, ja. Mhm. Also in einer Mini-Wiederholung der Evolution, ja.
Und aber dann gab es ja noch schnell die Debatte, erworbene Immunität, im Amerikanischen hieß es immer Natural Immunity, glaube ich, oder halt durch die Impfung induzierte Immunität. Und dann wurden die in Konkurrenz gesetzt. Also braucht jetzt der eine noch das, also so habe ich es jedenfalls erlebt. Aber wenn ich Sie reden höre, höre ich, dass die Immunität nach Infektion der Immunität nach Impfung qualitativ übergeordnet ist. Stimmt es?
Ja, aus bestimmten Gründen hat mich die Zeitschrift Nature, das ist so ein Wissenschaftsmagazin, das, glaube ich, alle Naturwissenschaftler lesen, gebeten, mal kurz zusammenzufassen, und zwar ganz am Anfang, ja. Ja, als noch keine Impfdaten vorlagen, sondern nur Daten über Genesene, ja, von der Infektion Genesene, entschieden in dieser Zeitschrift zwei bahnbrechende Artikel von amerikanischen Gruppen, in denen gezeigt wurde, dass die Genesenen eine lang andauernde Immunität haben und wahrscheinlich sogar sehr lange andauernde. Denn in einer der Arbeiten wurden aus dem Knochenmark Biopsien genommen von Genesenen. Mhm. Und da wurde gezeigt, dass da diese Antikörper sezernierenden Plasmazellen drin sitzen. Und das ist einer, das hatte ich mal ursprünglich beschrieben vor vielen Jahren, dass diese Antikörper sezernierenden Zellen im Knochenmark ein Leben lang erhalten bleiben. Ja, und auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise erhalten werden. Das ist eigentlich alles bekannt inzwischen. Und die amerikanischen Kollegen haben da nachgeguckt. Und ja, nach 5 Monaten sind da so viele Zellen wie die Antikörper gegen Tetanus machen. Und nach 11 Monaten sogar noch mehr in den gleichen Leuten. Ja. Und dann habe ich in diesem kleinen Übersichts-, zweiseitigen Artikel, Essay, nur beschrieben, wie die Grundlagen von dieser Immunität sind, die man durch Infektion bekommt. Und kurze Zeit später wurde dann der Genesenen-Status auf 3 Monate verkürzt. Das hat mich wirklich zur Weißglut getrieben. Ja.
Also sozusagen fachlich nicht begründbar.
Vollkommen gegen die fachlichen Datenlage, ja. Und ja. Auch nicht irgendwo publiziert, sondern in den Nummer 1 Journal der Biomedizin, ja. Und da kann sich niemand rausreden, dass er das nicht gewusst hat. Ja, das ist also das war einfach eine willkürliche Entscheidung, wahrscheinlich mit dem Hintergrund, dass man gedacht hat, wenn man die jetzt zwingt, weil ja schon klar war, dass vielleicht der Schutz vor Infektion und Infektiosität nicht so lang andauernd ist, wenn man sie jetzt zwingt, sich auch noch mal impfen zu lassen, dass man dann wieder den Schutz durch dreimonatiges Impfen, denn alle 3 Monate, dass man dadurch den Schutz der Schleimhäute wieder regenerieren kann, neu induzieren kann. Mhm. Dazu muss man nur wissen, auch das ist immunologischer Unsinn, weil das Immunsystem, es passt sich eben an den Impfstoff auch. Ja. Und wenn immer der gleiche Impfstoff kommt, in immer der gleichen Dosis, dann macht es irgendwann mal keine Antikörper mehr. Ja. Und auch keine auf die Schleimhäute, ja. Dann passiert gar nichts. Ja. Und das sieht man schon bei der 4. Impfung mit Messenger-RNA-Impfstoffen. Und da ist es sozusagen so, dass der Schutz vor Infektionen bei den beiden Impfstoffen, Messenger-RNA-Impfstoffen von BioNTech und Moderna, der liegt bei irgendwas zwischen 10% und 30%, marginal, für kurze Zeit. Ja. Das heißt, schon bei der 4. Impfung ist bei vielen Menschen gar kein Schutz vor Infektion mehr da. Hm. Also das ist ein System, das kann man nicht immer weitertreiben. Das ist irgendwann ausgereizt.
Also diese Impf-Flatrate sozusagen, die man so ein bisschen, ich bin immer gemein, die ist eigentlich immunologisch sinnlos und nicht begründbar auch.
Ja, also ja. Es gibt die Immunität, die man hat, hat man, ja, und die behält man auch, ja. Es sei denn, wenn jetzt neue Impfstoffe kommen, entweder größere Mengen oder jetzt mit anderen Antigenen, können auch verwandte Antigene sein, dann gibt es auch wieder neue Immunreaktionen. Mhm. Aber der Schutz vor Infektion und Infektiosität ist immer nur kurzfristig. Und an sich war das mit dem Zero-Covid von Anfang an sozusagen eine Schnapsidee. Hm. Das war irgendwie, vor allen Dingen, weil man es lokal macht. Also man kann ja in Pandemien nicht regional denken. Man muss, das Virus kommt ja dann von außen immer wieder nach. Das hat sich in Neuseeland gezeigt, das hat sich in China gezeigt. Ja. Hm. Früher oder später ist es dann wieder da. Ja. Und das war eigentlich immunologisch Schwachsinn. Hm.
Immunologisch gefragt oder sozusagen betrachtet, würde mich auch noch interessieren, die ganze Fremdschutzdebatte. Wir hatten irgendwann, plötzlich poppte auf die Pandemie der Ungeimpften. Und ich erinnere mich auch an einen Artikel, auch in der Fachzeitschrift von einem Bekannten von mir, der meinte, es gibt keine Pandemie der Ungeimpften, ist auch ein Medizinprofessor. Aber es wurde trotzdem postuliert, die Ungeimpften sind schuld am Infektionsgeschehen oder verantwortlich dafür. Bot denn Ihrer Meinung nach das, was Sie sehen konnten an Daten, an Informationen, die Sie hatten, war es da begründet, davon zu sprechen, dass es eine Pandemie der Ungeimpften gibt, beziehungsweise, dass diese Impfung Fremdschutz überhaupt anbietet als Wirksamkeit?
Naja, also wie ich eben schon gesagt habe, der Schutz vor Infektionen und natürlich dann auch, dass man dann andere Leute ansteckt.
Das gehört ja, zusammen.
Das gehört ja zusammen. Also Infektion, Infektiosität gehört zusammen. Der ist nur kurzfristig und je öfter man impft, desto mehr schwächt sich das ab, ja, bis das Immunsystem gar nicht mehr reagiert und zumacht. Und das ist sozusagen, das war von Anfang an eigentlich klar, dass das so ist. Und dann, mein Empfinden war in dieser Pandemie, dass es eine ganz große Impfbereitschaft gab. Und zum Zeitpunkt der Bundestagsdiskussion über die Einführung der Impfpflicht waren 80-90% bereits 2 bis 3 Mal geimpft, ja, der Person, die überhaupt geimpft werden konnte. Da wurde dann ein bisschen unfair argumentiert, indem man die Kinder dann auch dazu gezählt hat, die durften ja gar nicht geimpft werden. Da gab es keine Empfehlung für, ja, die durften schon geimpft werden, aber da gab es keine Empfehlung für. Ja. Aber aus dem relevanten Altersspektrum waren die meisten eigentlich schon geimpft. Ja. Mhm. Und jetzt da sozusagen in Hysterie den Ungeimpften etwas vorzuwerfen, ist vollkommen, fand ich ein bisschen unfair, ja. Also und wo vor allen Dingen, wo man weiß sozusagen, dass ja die Impfschemata auch nicht tatsächlich bis ins Letzte, da wurde nicht sehr viel rumprobiert, ja, sondern es wurden 2 Impfdosen im Abstand von 4 Wochen gegeben und dann ein halbes Jahr später nochmal eine Impfdosis. Das mit dem halben Jahr später ist eine sehr gute Sache, ob diese 4 Wochen tatsächlich wichtig waren und die einzige mögliche, das einzig mögliche Intervall, ist im Nachhinein sehr zu bezweifeln. Man greift da ja sozusagen in die Affinitätsreifung ein, also in diesen Evolutionsprozess des Immunsystems in den Lymphknoten. Also die Ungeimpften haben ihr eigenes Risiko getragen, und wenn sie aus der Altersgruppe kamen, die sowieso nicht stark gefährdet waren, also im besten Lebensalter sozusagen, dann konnte man ihnen nichts vorwerfen, aus meiner Sicht. Ja. Und das Einzige, wo man hätte sich ein bisschen, wie soll ich sagen, was die Impfkampagne betrifft, etwas schlauer verhalten können, wäre, dass man vielleicht zur Kenntnis genommen hätte, dass auch nicht alle alten Menschen gleich gefährdet sind, sondern dass es unter den Alten eben eine bestimmte Gruppen von Gefährdeten gibt, nämlich zum Beispiel Patienten, deren Immunsystem unterdrückt worden ist. Und was tatsächlich auch ich dann erst in der Pandemie zur Kenntnis genommen habe, dass eine französisch-amerikanische Arbeitsgruppe gezeigt hat, dass man ab dem Alter von 60 Jahren, das ist jetzt eigentlich mein Fachgebiet, mein engeres Fachgebiet, Autoantikörper entwickeln kann gegen das Alarmsystem des angeborenen Immunsystems, das heißt Typ 1 Interferon. Und diese Patienten, die ungefähr bei den über 70-Jährigen ungefähr 4% der Bevölkerung haben solche Autoantikörper. Und dann hat man verglichen, wie viele mit einem milden bis moderaten Verlauf von Covid-19 haben solche Autoantikörper. Da hat man keine gefunden. Ja. Dann hat man auf der Intensivstation nachgeschaut, da haben 10% der Patienten solche Autoantikörper, und bei den Toten waren es 20%. Ja. Also ein Fünftel der an Covid-19 gestorbenen älteren Menschen hatte eine Autoimmunität, ja, also durch Antikörper, die praktisch sein Immunsystem lahmgelegt haben, was jetzt Viren betrifft. Mhm. Und das hätte man eigentlich etwas besser einbeziehen können in diese ganzen Impfpriorisierungsmaßnahmen.
Aber wenn ich Sie dann richtig verstehe, wir hatten ja nicht eine allgemeine Impfpflicht, aber wir hatten ja eine partielle Impfpflicht, eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, die wiederum hauptsächlich durch Fremdschutz begründet war, der sozusagen schwer nachzuvollziehen ist eigentlich.
Ist so.
Ja.
Ist so.
Was natürlich für die Angestellten dieser Betriebe eine enorme Einschränkung war.
Ja. Ah. Bundeswehr, Krankenhäuser, ich selbst auch, ja. Ich war davon auch betroffen. Gestochen worden.
Ja.
Und war trotzdem dann zweimal infiziert. Ja. Also.
Ich würde gerne noch zur Impfung was nachfragen. Ich habe ja im Podcast letztens auch gehört, oder da hatten Sie ein Interview, da haben Sie auch gesagt, die Impfung ist hochwirksam gegen schwere Verläufe und Tod. Jetzt habe ich mich von Anfang an viel mit dem Pharmazieprofessor und dem British Medical Journal Mitherausgeber Peter Doshi beschäftigt, der ja sozusagen am Anfang dafür gekämpft hat, zu sagen, wir brauchen überhaupt mal die Daten dieser Impfstoffzulassungsstudien, weil die sollten ja ursprünglich 75 Jahre unter Verschluss bleiben, bis dann ein Richter angeordnet hat, ja, das können wir nicht machen. Und der hat sich diese Daten angeguckt, und dazu wollte ich Sie mal hören, weil es ist immer wieder gesagt worden, sie wirkt ganz wirksam, 94-95% vor schweren Verläufen und Tod. Herr Doshi, November 21, der sozusagen mit Impfstoffen auch sehr viel zu tun hat, sagt, ich zitiere mal, heute liegen uns mehr Daten vor und Sie können sehen, dass die Zahl der Todesfälle in den Impfstoff- und Placebo-Gruppen ähnlich hoch war, ohne dass die Studien eine Verringerung der Todesfälle gezeigt hätten. Und ich als Laie denke mir jetzt, wenn in beiden Gruppen ähnlich viele Menschen sterben, obwohl in einer Gruppe geimpft und in der anderen nicht, wie kann man dann wirklich gut begründet sagen, diese Impfung in Gesamtheit betrachtet ist hochwirksam gegen schwere Verläufe und Tod? Wie geht das?
Ja, also ich kenne diese Daten nicht, ja, weil es auch in meinem, in dem Bereich, den ich überblicke, sozusagen eigentlich gar nicht mehr Ungeimpfte oder Uninfizierte, also Genesene, Leute, die noch wir haben mal versucht, jetzt nach der Pandemie immunologisch Naive, nicht Geimpfte und nicht Genesene zu bekommen, und es war einfach nicht möglich, ja, also weil jeder hat im Prinzip die Sache schon einmal entweder durchgemacht als Infektion oder war geimpft. Die ursprünglichen Untersuchungen kommen ja aus Israel und über die ersten zwei und dann die dritte und vierte Impfung mit den Messenger-RNA-Impfstoffen. Und in diesen Untersuchungen, nach den Daten, die ich dort gesehen habe, ja, ist einfach ein drastischer Unterschied zwischen den schweren Verläufen. Und schwerer Verlauf heißt jetzt, die Person muss auf die Intensivstation oder stirbt. Ja. Mhm. Und wenn man auf diese Kategorie schaut, man, da hat es ja auch viel Diskussion darüber gegeben, was heißt ein schwerer Verlauf, wenn wir eine Woche im Bett liegen und sich sehr schlecht fühlen, ja, und oder ins Krankenhaus gehen, um überhaupt sich mal durchchecken zu lassen, was dann ja unterschiedliche Schwellenwerte in den USA und hier zum Beispiel hat und auch Israel. Und das war sozusagen einfach die Daten haben gezeigt, dass es da einen 95%igen Schutz über den Beobachtungszeitraum gab, ja. Der natürlich jetzt nicht so lang war in dieser Pandemie. Wie das inzwischen ist, ja, kann ich nicht sagen. Ich habe da neuere Arbeiten nicht gesehen, muss ich sagen. Ja. Mhm. Aber in der Pandemie selbst, ja, in der Zeit, als geimpft wurde und man auch in der gleichen Studie gezeigt hat, dass der Schutz vor Infektionen nur sehr kurzfristig ist. Ja. Mhm. Von der gleichen Studie gezeigt, dass eben über die Altersgruppen hinweg 95% weniger Leute auf die Intensivstation mussten. Das sind die Daten, die ich kenne. Mhm. Ich würde mal davon ausgehen, einfach weil ich das korrelieren würde mit dem Schutz vor anderen Viren zum Beispiel, ja, dass das generell so ist, dass diese Immunität letzten Endes uns nur vor schweren Verläufen schützt, ja, wenn überhaupt. Mhm. Wenn überhaupt, da haben Sie natürlich recht, das müsste man dann auch noch zeigen, langfristig, ja, dass das so ist. Und Langzeitverläufe, epidemiologische, sind mir nicht so viele bekannt. Mhm. Ja, und bei SARS-CoV-2 natürlich gar keine. Mhm.
Mhm. Ich würde gerne noch mit Ihnen ein bisschen näher auf diese Impfung dann schauen. Es gab dann diese große Impfkampagne. Wir haben gesagt, es gab eine riesengroße Impfbereitschaft. Ja, die Leute wollten sich impfen lassen, haben es auch getan. Und jetzt ist ja auch, es war ja ein Novum, dass die mRNA oder viele sagen eigentlich mod-RNA, weil es modifizierte RNA ist, dass diese Technik auf den Markt kommt, jedenfalls für humane Anwendung beim Menschen. Das war neu, das war neuartig, obwohl man auch, wir haben also im Fernsehen gehört, sogar der Bundesgesundheitsminister sprach von nebenwirkungsfrei, andere Leute waren vorsichtig. Ich habe Krankenschwestern, die ich selber gut kenne seit vielen Jahrzehnten, die haben gesagt, ich bin erstmal vorsichtig so und jetzt wird es trotzdem ausgerollt, es kommt alles, die Leute gehen sich impfen. Und jetzt war es ja so, wir hatten viele neue Dinge, die ich jetzt auch nicht kannte. Und wenn ich falsch liege, können Sie mich immer korrigieren. Aber wir haben sozusagen diese neue Impfung und es kommen Lipid-Nanopartikel in den Körper. Es kommt diese M- oder Mod-RNA in den Körper, die in den Lipid-Nanopartikeln verpackt ist. Die kommt rein und ist ja eigentlich dafür da, dem Körper zu sagen, bitte produziere Spike-Proteine. Und dann wurde oft gesagt, es ist dann alles nach schnell wieder weg und es klang immer alles so leicht. Mit dem Wissensstand jetzt, was macht das Immunsystem nach der Impfung und was macht es auch langfristig, was wir ja nicht wissen konnten, als es begann? Was ist da der Kenntnisstand?
Naja, das eine ist, dass man offenbar sehr darauf achten muss, wie die Messenger-RNA komponiert ist, ja. Weil es sonst eben zu einer Überreaktion des angeborenen Immunsystems kommt, ja, und mehr Schaden als Nutzen angerichtet wird. Aber natürlich ist das immer so eine Balance, ja. Wenn das der Körper alarmiert wird, es gibt immer Immunpathologie, ja. Also wenn das Immunsystem loslegt, dann bleibt kein Auge trocken, ja. Dann passiert halt was, ja.
Immunpathologie heißt was?
Das zum Beispiel, also Entzündung, ja. Fieber, ja. Dann eine Sache, die nicht gut verstanden ist, ja, dass eben bei diesen Immunreaktionen offenbar auch Autoantikörper gebildet werden. Also dass es sozusagen tatsächlich auch zu unter Umständen zu langfristigen Veränderungen kommen kann. Gerade SARS-CoV-2 scheint da besonders fähig zu sein, ja, weil der eigentliche Unterschied zwischen der Impfung und der Infektion ist, dass das Virus ja noch ein zweites Protein hat, das heißt Nukleokapsidprotein. Und das Nukleokapsidprotein, das benutzt das Virus als Trick, um unser Immunsystem auszuhebeln. Ja. Das Nukleokapsidprotein induziert einen bestimmten Botenstoff im Immunsystem, der normalerweise erst spät gebildet wird, nach einer Immunreaktion. Aber bei SARS-CoV-2-Infektionen wird er sehr früh gebildet. Innerhalb der ersten 2 Wochen nach der Infektion. Und das führt dazu, dieser Botenstoff hat viele Eigenschaften. Eine davon ist, dass die Zellen, die normalerweise virusinfizierte Zellen abtöten sollen, die finden die nicht mehr. Die können die zwar immer noch abtöten, aber sie können dann nicht mehr andocken, um sie zu killen. Das war eine große Arbeit für eine Charité, an der ich auch beteiligt war. Und dann ist es eben so, dass offenbar bei bestimmten Leuten, die eben in diesen schweren Krankheitsverlauf kommen auf der Intensivstation, da gehen solche Immunreaktionen los, die gar nichts mehr mit dem Virus zu tun haben, sondern da entstehen Autoantikörper gegen irgendwelche Strukturen im Körper. Und wenn das Autoantikörper sind, sagen wir mal gegen Neurotransmitter oder Neurorezeptoren, dann kann das durchaus zu sehr unangenehmen auch Langzeitwirkungen führen. Und das verstehen wir nicht wirklich gut. Wie entstehen die? Warum werden die nicht sofort wieder eliminiert? Und unter welchen Bedingungen hat man sie lang oder eben nur kurz? Ja? Mhm. Da ist noch viel Forschungsbedarf. Und das macht eben der Impfstoff sehr viel weniger, weil der dieses Nukleokapsidprotein nicht hat. Mhm. Und insofern kann man guten Gewissens sagen, dass die Impfung sehr viel weniger nebenwirkungsfreier ist als die Infektion selbst. Ja? Und das schon durchaus Sinn macht, sich impfen zu lassen. Ja? Wie diese Messenger-RNA, es gibt ja viele Impfstoffe gegen SARS-CoV-2, warum in Deutschland nun ausgerechnet alles auf diese beiden Messenger-RNA-Impfstoffe hinausläuft, der hat ja vielleicht auch was damit zu tun, mit irgendwelchen nationalistischen Hintergedanken, ja, denn die Russen benutzen anderen, die Chinesen benutzen anderen. Ich bin auch selbst mit AstraZeneca einmal geimpft worden am Anfang her. Da wurde dann so ein bisschen hin und her changiert. Inzwischen gibt es ja welche, auch die nur aus Proteinkomponenten bestehen. Also ich glaube, diese Messenger-RNA-Hype, der hat so ein bisschen, das war so ein bisschen die Attraktion, der Charme dieser neuen Technologie. Mhm. Ja, und dann gibt es die vorsichtigen Leute, die sagen, das sollen erstmal andere ausprobieren. Ja? Und die weniger vorsichtigen Leute, die sagen, oh, wird schon nichts schaden, ja? Mhm. Her damit. Wie diese Messenger-RNA tatsächlich das Antigen dem Immunsystem zeigt, das ist eigentlich nicht wirklich verstanden. Ja. Und man hat immer gesagt, die Messenger-RNA wird schnell abgebaut. Wie dem auch sei, die Immunreaktion, das ist auch gezeigt worden, gegen die Messenger-RNA-Impfstoffe dauert mindestens ein halbes Jahr. Ja. Also das heißt, über ein halbes Jahr gibt es noch immer wieder Aktivierung von Lymphozyten in den Lymphknoten und in der Milz gegen das Spike-Protein, wo auch immer das herkommt, ja, ob das jetzt stabiles Protein ist oder ob da immer noch Zellen sind, die Messenger-RNA haben, ob die an anderen Stellen sind als da, wo man gesucht hat ursprünglich. Ja. Man hat ja wahrscheinlich im Wesentlichen Blut genommen, ja, und um zu zeigen, dass da kein Impfstoff mehr drin ist, ja, aber vielleicht im Gewebe doch, ja, und das ist alles offene Fragen, ja, und die Technologie ist ja nicht so ganz neu, ja, sie wurde ja sozusagen von BioNTech zum Beispiel schon länger verfolgt, um eben Krebsimpfungen anzubieten. Und wird ja jetzt auch wieder als Krebsimpftechnologie verkauft, weil sie da auf dem Gebiet tatsächlich extreme Vorteile hat. Auf dem Gebiet der Covid-19-Impfung waren die Vorteile im Wesentlichen, dass man sehr schnell hochfahren konnte. Mhm. Aber Nachteile hat es auch gegeben.
Schnell produzieren konnte.
Man konnte schnell große Mengen produzieren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite musste das ja gekühlt werden. Das heißt, sozusagen so ein weltweites eine Logistik aufzubauen, um auch in Afrika effizient impfen zu können, das ist nicht so ganz ohne gewesen.
Aber ich bleibe noch mal ganz kurz bei dieser Frage. Es gibt jetzt, mein Kenntnisstand ist, sowohl die Liquid-Nanopartikel als auch die mRNA verbleiben deutlich länger im Körper als ursprünglich postuliert. Also Monate teilweise.
Muss man von ausgehen.
Ja, und sie werden auch überall im Körper gefunden, auch in den Ovarien, überall. Und der Immunologe, ich frage jetzt den Immunologen, gibt es jemanden, der weiß, was das mit dem Immunsystem auf lange Sicht macht? Oder was ist der Kenntnisstand dazu?
Ja, auf lange Sicht wird das Immunsystem dagegen tolerant. Also es ist ja wie immer das Gleiche. Also diese Anpassungen des Immunsystems, die Immunreaktionen sind ja im Prinzip Anpassungen an die Umgebung, um das Immunsystem auf eine neue Ebene zu heben und zu sagen, okay, das ist jetzt zwar ein unangenehmer Zeitgenosse, dieses Virus, ja, aber du wirst jetzt mit dem fertig. Ja, weil du hast jetzt sozusagen, der kann ja nichts mehr tun. Mhm. Und wenn jetzt solche Impfstoffe in den Körper kommen und sagen wir mal, sie würden oder überhaupt Fremdstoffe, die in den Körper kommen und da lange Zeit bleiben, die werden dann irgendwann von den Antikörpern, da gibt es ein Gleichgewicht zwischen den Antikörpern und den und dem Antigen und es passiert gar nichts mehr. Ja.
Also Sie würden erstmal nicht davon ausgehen, dass es dem Immunsystem schaden kann?
Nicht per se. Mhm. Obwohl man natürlich nicht weiß, wenn man den Mechanismus nicht kennt, wie es weitergegeben wird, ja, und warum es so stabil ist in den Zellen, ist man natürlich, also ich würde mir da keine Vorhersage zutrauen. Ja, was dann, wenn man den Mechanismus kennen würde, könnte man sagen, das ist ungefährlich oder nicht oder gefährlich. So wie es jetzt ist, weiß man nicht. Ja.
Heißt also auch, wenn ich mich impfen lassen gehen würde mit BioNTech Pfizer, könnte mir der Arzt nicht sagen, er könnte mir eigentlich nicht wirklich sagen, ich weiß übrigens, dass die mRNA und die Lipid-Nanopartikel schnell wieder aus ihrem Körper wechseln und es ist kein Problem für Immunsystem. Das könnte er nicht sozusagen mit Studien oder Wissenschaft belegen.
Nee, nicht wirklich.
Er müsste sagen, ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht, ja, genau. Ja. Wahrscheinlich sind ja inzwischen über Jahre hinweg sehr, sehr viele Menschen geimpft worden damit und es sind keine weiteren, also am Anfang sind ja so ein paar Komplikationen aufgetreten, mit denen muss man offenbar leben, Myokarditis und so weiter, ja, und Stichwort, und da gibt es schon Sachen, die man im Hinterkopf haben muss, die hat man auch relativ schnell herausgefunden, ja, und dann hat man gesagt, das Risiko ist vertretbar und dann ist bisher sozusagen nichts Fatales aufgetreten, ja, so nicht, dass man das wissen würde. Also ich weiß es nicht, sagen wir mal so. Ja, es ist nichts veröffentlicht.
Ich kann nur den Peter Doshi wieder zitieren, der sozusagen die Zulassungsstudien sich angeguckt hat und der spricht von einer schweren Nebenwirkung auf 800 Geimpfte, was enorm viel wäre.
Das wäre viel, wenn das so ist. Also ich muss, habe das jetzt nicht so gesehen.
Ich kann es nur als Hinweis geben.
Ich kann das nicht in dieser Form, habe ich das nicht gelesen. Mhm. Ja, wenn man mir das vorlegen würde, dann würde ich das auch für sehr viel halten. Ja. Aber was die Frequenzen, die ich gelesen habe, ist, dass es extrem selten zu diesen Myokarditis-Fällen kommt. Es kommt ab und zu mal zu Reaktivierung von Herpesviren, ja, zum Beispiel Gürtelrose, Zoster. So. Aber da ist auch die Diskussion, ob das jetzt statistisch signifikant ist oder nicht. Ja. Und dann gibt es natürlich viele von diesen Nebenreaktionen, die was mit der Impfreaktion selbst zu tun haben. Ja? Also Rötungen, Fieber, lokale Entzündungen an der Einstichstelle und so weiter. Ja. Aber das gibt es bei anderen Impfstoffen auch. Also insofern, das ist je nach Immunsystem. Mhm.
Ich will noch einmal kurz da bleiben, weil Sie haben gesagt, andere Impfstoffe. Was mich auch am Anfang interessiert hat, eine normale Impfung, da dosiere ich ja, wie viel Antigen ich in den Körper bringe zum Beispiel und dann weiß ich, der Körper muss jetzt auf diese Menge reagieren. Das kann ich messen oder so, regeln. Wenn ich es richtig verstehe und ich mache eine mRNA-Impfung gegen Corona, die mRNA kommt in den Körper und weckt ja sozusagen diese Spike-Protein-Produktion. Aber eigentlich ist doch niemand weiß, so mein Kenntnisstand ist, niemand weiß eigentlich, wie viel und wie lange wo die Spike-Proteine produziert werden. Ist das nicht ein großer Unterschied zu den Impfstoffen davor, dass man sehr gut dosieren konnte? Ich weiß, jetzt kommt ungefähr diese Immunreaktion zustande und jetzt ist es ungewisser oder ist es anders?
Also es ist ja so, dass praktisch diese Liposomen, in die Messenger-RNA eingeschlossen ist, diese Fetttröpfchen, die sind ja nicht zufällig gebildet, sondern da steht extrem viel Entwicklungsarbeit dahinter, die so zu machen, dass sie von ganz bestimmten Zellen aufgenommen werden. Und zwar sind das die Zellen des angeborenen Immunsystems, die den Zellen des adaptiven Immunsystems das Antigen zeigen. Ja? Mhm. Und die haben so ganz spezielle Mechanismen, mit denen sie das zerlegen und dann die Bausteine sozusagen präsentieren, den Lymphozyten. Ja. Die Frage ist fast noch mehr, wie werden eigentlich die antikörperproduzierenden Zellen stimuliert? Ja, da muss ja irgendwo mal das ganze Ding da sein, in der richtigen Konformation. Ja. Das muss jetzt ein Antikörper auf dem B-Lymphozyten sehen. Ja. Wo macht er das? Ja. Wie wird das gemacht? Wie lange wird das gemacht? Warum? Oder wie lange wissen wir schon? Über ein halbes Jahr. Ja. Warum ist nach einem halben Jahr da immer noch was Treibstoff da? Ja. Von dieser Aktivierung der B-Lymphozyten. Und gibt es vielleicht auch andere Zellen, an die man jetzt bisher nicht gedacht hat, als diese antigenpräsentierenden Zellen, in die diese Liposomen reingehen? Ja. Und was machen sie denn dann da? Ja. An sich ist Messenger RNA, das ist ganz klar, der Weg geht von der DNA zu RNA zum Protein, der geht nicht rückwärts. Ja. Und das würde mich extrem überraschen, wenn das dann, es gibt glaube ich sogar eine Publikation, die es gezeigt hat, dass es in sehr seltenen Fällen auch mal umgekehrt geht, dass so eine RNA auch mal integriert wird ins Genom. Aber normalerweise gibt es da Barrieren und für eine Integration von RNA in das Genom braucht es gewisse Signalsequenzen und Enzyme. Maschinerien, die das machen und die eben nur Retroviren haben eigentlich. Ja. Mhm. Und das sozusagen, es gibt bei den Messenger-RNA-Impfstoffen noch vieles ungeklärt, aber auf der anderen Seite denke ich, dass inzwischen so viele Leute damit so ernsthaft konfrontiert wurden, dass man, denke ich mal, es gibt kein Katastrophenszenario, denke ich mal.
Ja. Noch eine Frage, die hat mich sozusagen wirklich jahrelang interessiert. Ich habe im Zuge von meinen Corona-Recherchen einen Begriff gefunden, den ich nicht kannte. Und ich habe auch mal eine Immunologin gefragt, die ich kenne, ob sie ihn kennt. Und der Begriff heißt hybride Immunität. Da ging es darum, das war meistens bei der STIKO, habe ich es, glaube ich, gefunden. Ich weiß nicht mehr genau, sozusagen jemand, der schon genesen war, dass das gut wäre, der sich dann noch impfen lassen würde. Und dann hieß es hybride Immunität. Kennen Sie diesen Begriff und gab es den schon vor Corona oder ist der neu? Sagt er Ihnen irgendwas?
Ja, der wurde benutzt, den habe ich auch gelesen, okay. Aber das ist kein Fachbegriff eigentlich. Ja. Ich weiß auch nicht, was dabei hybrid sein soll, ja. Denn tatsächlich, das haben wir gerade veröffentlicht, ja. Das ist ja auch relativ einfach nachvollziehbar. Am Anfang sind diese Lymphozyten ja tatsächlich naiv. Ja. Und dann werden aus diesen naiven Zellen Gedächtniszellen, die langlebig sind, ja. Und wir glauben, wir glauben gezeigt zu haben, dass die Relevanten dieser Zellen ins Knochenmark wandern. Und da werden sie am Leben gehalten, ja, von bestimmten Ammenzellen, ja. Und dann sozusagen sitzen die da, ja, und machen ihren Job sozusagen über die Zeit, ja. Und dann gibt es ja zwei, einmal die Zellen, die da sitzen und darauf warten, dass das Antigen nochmal kommt, das heißt die Gedächtnislymphozyten. Und dann diese Plasmazellen, die ich da vor vielen Jahren entdeckt habe, die dann praktisch die Antikörper die ganze Zeit produzieren. Ja. Und wenn jetzt aber mehr Antigen kommt, als die Antikörper abdecken können, ja, dann werden ja jetzt nicht mehr naive Lymphozyten aktiviert, sondern diese Gedächtnislymphozyten. Und die werden sehr schnell reaktiviert und werden auch zu Plasmazellen und machen dann auch neue Antikörper. Aber das sind genau die gleichen Antikörper, die es vorher auch schon gab. Ja. Ja. Das heißt, es wird nur mehr vom Gleichen. Ja. Mhm. Und das ist sozusagen, also am Anfang werden naive Zellen geprägt auf etwas, was in der Umgebung ist. Wenn das dann mehr wird, dann macht das Immunsystem auch nur mehr vom Gleichen aus den Gedächtnislymphozyten. Das heißt, das ist so eine Backup-Immunität. Ja. Und das passiert dann eben auch, wenn man einen Genesenen impft. Ja. Dann wird der noch mehr Antikörper machen, als er vorher auch schon macht. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er dann vor Infektionen geschützt ist oder selber nicht mehr infektiös ist oder auch nur wesentlich immuner wird. Ja.
Also jemand, der die Infektion gut durchgemacht hat, er ist daran nicht gestorben, der ist eigentlich so gut geschützt, dass keine Impfung mehr notwendig
gewesen wäre? Also mein ganz einfaches Zahlenbeispiel, ja. Genesene haben nach einer Infektion, der ersten Infektion, ungefähr so viel Plasmazellen, also die diese Antikörper produzierenden Zellen, im Knochenmark, wie sie gegen Tetanus oder Diphtherie sind. Also wir sind ungefähr so gut geschützt wie gegen diese Fremdstoffe. Bei der Messenger-RNA-Impfung braucht es 3 Impfungen, um die gleiche Zahl zu kriegen. Also 3 Impfungen entsprechen einer überlebt, einer genesen. So. Mhm. Das heißt, die Genesung ist 3-mal stärker als eine Messenger-RNA-Impfdosis.
So. Das ist doch eine gute Werbung fürs Immunsystem.
Ja. Und zeigt, dass man bei den Messenger-RNA-Impfstoffen noch ein bisschen eine Schippe drauflegen kann. Ja? Denn tatsächlich ist das noch nicht zu Ende.
Aber zeigt auch, dass man einen Genesenen nicht impfen müsste.
Nee, einmal genesen ist so viel wie 3-mal geimpft.
Genau, ja? Okay. Heißt es nicht aber auch, dass man vor jeder Impfung den Genesenen nachprüfen hätte müssen, bist du vielleicht schon genesen, dann bräuchte ich gar nicht impfen?
Ja, das hängt davon ab, ob man den Aufwand treiben will. Also man kann natürlich sagen, wie viel Antikörper hat jemand, ja. Und muss die Person tatsächlich nochmal geimpft werden. Mhm. Ja. Und da gibt es eine Arbeit von einem Kollegen aus Marburg, Michael Lohoff, die haben sich über 80-Jährige angeschaut, ja, Und da haben sie tatsächlich welche gefunden, eine Untergruppe, ja, die man, die einfach nicht angesprochen hat auf die Impfdosen. Also erst, nicht auf die erste, nicht auf die zweite, nicht auf die dritte. Dann bei der vierten fingen sie an, bei der fünften haben sie dann so ein paar Antikörper gemacht, ja. Also die einfach sozusagen lethargisch reagiert haben auf das Impfen. Warum das so ist, vollkommen unklar, ja. Und weiß man nicht. Mhm. Also es gibt vielleicht doch ein altes Immunsystem, aber das eigentlich dann auch nur bei Leuten, in diesem Fall jetzt über 80. Ja? Mhm.
Wenn ich richtig informiert bin, beschäftigen Sie sich auch mit Pandemic Preparedness. Ist das richtig? Vorbereitung ja. auf neue Pandemien? Dann würde ich Sie gerne fragen, wie definieren Sie Pandemie? Was ist eine Pandemie?
Letzten Endes so wie die WHO, ja, die Weltgesundheitsorganisation, das muss etwas sein, was wirklich grenzüberschreitend ja, zu einer schweren Belastung des Immunsystems, des Gesundheitssystems führt. Ja. Also eine Infektionserkrankung, die grenzüberschreitend richtige Probleme macht. Ja. Und das wäre jetzt mal meine. Mhm. Und ich beschäftige mich damit nicht alleine, sondern da gibt es mein Institut gehört ja zu den Leibniz-Instituten, ja, und die Leibniz, da gibt's von 40 Institute, haben sich zusammengetan und haben so ein sogenanntes Leibniz-Labor, Pandemic Preparedness, ins Leben gerufen, wo wir, und das ist extrem interessant, auch für Leute wie mich, weil da auch viele Institute dabei sind, die jetzt nicht aus der Biomedizin kommen, sondern zum Beispiel Pädagogen sind dabei und Soziologen sind dabei und Städteplaner und so weiter. Ja. Mhm. Und es geht eigentlich um eine umfassende Vorbereitung oder Lehren, die man jetzt aus der letzten Pandemie ziehen könnte, darüber, wie es was könnte man besser machen in der nächsten Pandemie? Und da gibt es ja einiges. Also da fällt einem ja viel ein. Mm. Das würde ja eine zweite Sendung
erfüllen. Okay.
Aber es fängt schon damit an, dass man die Pandemic Preparedness ja extrem gut untersuchen kann inzwischen. Ja. Und man kann also zum Beispiel auch jetzt schon bestimmen, wie viele Leute eigentlich von H5N1, dem Vogelgrippevirus, überhaupt was zu befürchten haben, ja, oder wie viele da schon eine sehr solide Immunität haben. Man kann, das betrifft jetzt wieder diese Impferei, man kann schauen, wie Kandidatenviren für eine neue Pandemie, wie diese Viren haben ja, wenn sie wirklich gefährlich sind, haben sie immer irgendeinen Trick, um das Immunsystem auszuhebeln, ja, und bei bestimmten Leuten, ja, und sie versuchen sozusagen, das Immunsystem abzuschalten, ja, und oder für sich zu nutzen sogar, ja, und das kann man auch versuchen rauszukriegen und dann kann man was dagegen machen, ja, und sagen dann Leute, dann die Diskussion in der Pandemie, in der letzten Pandemie hat man ja Antikörper genommen, neutralisierende Antikörper und gentechnisch vermehrt, ja, sozusagen als therapeutische Antikörper, als Medikament für Leute, die jetzt nach ein, zwei Wochen zeigen, dass sie schwer getroffen sind von Covid-19. Und dann ist man überrascht worden, dass die Virusvarianten diesen Antikörpern immer so, wenn man die Antikörper gerade hochgezogen hatte, war der Virus schon wieder woanders. Ja. Mhm. Es war so ein Hase- und Igel-Spiel. Und da ist natürlich, meine Lehre aus dieser Situation ist, man sollte doch besser Antikörper nehmen, die nicht neutralisierend sind, sondern die gegen evolutionär konservierte Teile des Virus sind. Mhm. Und die sich nicht so, die das Virus nicht so leicht verändern kann oder will. Damit die auch stabil sozusagen, die würden wahrscheinlich die Patienten genauso gut schützen wie die anderen. Aber es sind so viele solche Sachen, die da zusammenkommen. Man kann drüber nachdenken, wie man jetzt mal aus einer ganz anderen Perspektive, wie man ökonomisch eigentlich vorgehen muss, wie viel Vorrat kann man sich leisten sozusagen, an welchen Sachen, ja, mit welcher Halbwertszeit, ja, wer bezahlt das Ganze, ja, und Impfstoffe, muss man jetzt dauernd den Impfstoffherstellern versprechen, dass man die Bevölkerung dazu bringt, sich dauernd wieder impfen zu lassen, oder kann man es auch Geld geben, ohne dass die Bevölkerung sich dauernd wieder impfen lassen muss, ja, um trotzdem die Technologie vorzuhalten.
Ja. Oder können die Impfstoffhersteller haften für die Nebenwirkungen oder die Schäden?
All solche Sachen, ja, und Masken und so weiter. Ja, also diese ganze ökonomische Seite von der, wie teuer ist ein Lockdown oder Schulschließen, ja, verglichen auf lange Sicht, ja, verglichen mit anderen Maßnahmen. Ja, so. Und aus städtebaulicher Sicht kann man sagen, wie ist es eigentlich, hat ja diese irren Sachen gegeben, dass dann dass der Aufenthalt im Freien verboten wurde oder irgendwie sowas. Ja, also
Buchlesen auf der Parkbank. Und,
das war ja also jenseits der Vorstellungskraft eigentlich, ja, und stand in keinem Pandemieplan drin. Ja. Also das sozusagen, da gibt es, glaube ich, enorm viel zu tun. Ja.
Ich würde gerne zum Schluss, weil Sie haben schon recht, es wäre eine neue Sendung, würde ich mal zur Parkbank zurückkommen, auf der man nicht mehr lesen durfte. Das hat die Polizei nämlich mitgeteilt. Wenn wir mal kurz weggehen, also Sie haben irgendwie, glaube ich, ich habe es mal aufgegriffen, aber es ist auch, glaube ich, Wissen, was allgemein ist. Jeder hat ein einzigartiges Immunsystem. Wir sind da sehr, sehr unterschiedlich persönlich. Und wir gehen vielleicht mal kurz weg von den Produkten, die die Pharmaindustrie so herstellt, weil wir haben ja ein Immunsystem erstmal auch ohne Pharmaindustrie. Und was sagen Sie als Immunologe, jetzt mal unabhängig von Pandemien und Erregern, was kann denn der Mensch tun, damit er ein gesundes Immunsystem hat, ein starkes Immunsystem, unabhängig von Produkten, die er kaufen kann oder die ihm verschrieben werden? Was kann er selber tun mit dem, was er hat? Was hilft dem Immunsystem? Was tut ihm gut?
Ja, das Immunsystem braucht Fett, sozusagen. denn diese Zellen, diese Gedächtniszellen, die ziehen ihre Energie aus Fett und nicht aus Zucker. Ja? Mhm. Und das wird auch spekuliert, dass sozusagen die sich im Knochenmark so wohlfühlen. Weil selbst wenn man noch so abgemagert ist, im Knochenmark ist immer noch Fett. Ja? Und das brauchen die einfach, weil sie auch einen nachhaltigen Metabolismus, Stoffwechsel haben. Ja? So die mit wenig Energie gut überleben können. Ja? So, das ist schon mal das Erste. Ja? Und dann gibt es natürlich einen riesigen Einfluss direkt und indirekt durch die Ernährung. Ja. Direkt, dass da eben zum Beispiel Stoffe wie Vitamin D und C und so haben ja direkte, die Zellen des Immunsystems haben Rezeptoren für diese Stoffe und die regulieren ihre Funktion sozusagen. Ja. Und dann gibt es indirekte Effekte, das ist auch ganz amüsant, kriegen wir jetzt langsam erst raus. Dann haben wir ja so ein zweites Ich, das Mikrobiom. Und das besiedelt ja nicht nur den Darm, wie viele Leute glauben, sondern auch die gesamte Haut und auch den Atemwegstrakt. Und da haben wir eine interessante Beobachtung gemacht, dass wir Antikörper genommen haben gegen SARS-CoV-2 und haben damit Bakterien aus dem vom Mikrobiom isoliert, ja, die rausgeholt. Und dann haben wir gesehen, dass da Bakterien gibt, die tatsächlich Stoffe machen, die diesem speziellen Antigen von SARS-CoV-2, diesen rezeptorbindenden Domäne, ähneln, sehr stark ähneln. Und wenn man und dann ist ein Bakterium dabei, das ist veröffentlicht, der kann jeder nachlesen, das sowieso schon als Probiotikum genommen wird, weil es man ihm eine anti-entzündliche Wirkung zuschreibt, nämlich, das heißt Streptococcus salivarius, ja, Speichelstreptokokken. Und die machen ein bestimmtes Protein und in diesem Protein gibt es ein Stück, was eben von den Antikörpern erkannt wird, die an sich SARS-CoV-2 erkennen. Und dann haben wir Mäuse mit Streptokokken gefüttert und dann haben die schöne Antikörper gemacht gegen SARS-CoV-2. Und das Interessante ist, dann haben wir selber die Streptokokken genommen. Als Lutschtabletten kann man die kaufen. Ja. Und dann sind bei uns auf dem Speichel, im Speichel die Antikörper stabil geblieben, die Antikörpertäter. Also das Bakterium macht irgendwas, um die Antikörper aus dem Blut da in den Atemweg zu bringen. Also es gibt einen Dialog, das ist jetzt nur anekdotisch sozusagen. Dieser Dialog zwischen uns und unseren Bakterien, der ist nicht nur so pauschal, ja, sondern der ist sehr speziell, ja, sehr speziell. Und da gibt es immer dann Bakterien, die das eine machen, die das andere machen. Und tatsächlich machen die Streptokokken das nicht aus Jux, sondern wenn man solche Antikörper hat, dann bleiben die Streptokokken auch länger auf deinem Schleimhäuten. Das heißt, diese Antikörper nutzen sie, um sozusagen Kolonien zu bilden, ja, und sich selber zu stabilisieren. Ja. Also dieser Dialog mit dem Mikrobiom, das indirekte Verhaltensweise, das Mikrobiom wird ja durch Ernährung und Lebensweise geprägt. Ja. So, das ist was, wo man gerade erst sozusagen so ein bisschen reingefühlt hat, wo mit Sicherheit noch sehr viel mehr kommen wird, ja, auch was andere Viren betrifft. Ja.
Gut, dann habe ich zum Schluss noch eine offene Frage. Gibt es irgendwas in unserem Gespräch, was wir vielleicht nur gestriffen haben oder auch zu Corona und zur Aufarbeitung, was Ihnen noch wichtig wäre zu sagen, was die Zuschauer am Bildschirm vielleicht noch interessieren
würde? Ich glaube, wir sind sehr umfassend durch das Thema gewandert. Mhm. Fällt mir jetzt spontan nichts ein.
Okay, dann danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, so umfassend auch zu erzählen und hoffe, dass die Zuschauer was mitnehmen können.
Es war mir ein Vergnügen.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucka.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.